Es ist der Morgen danach. 5-1 Auftaktsieg, Heim-EM gestartet. Wir sind rein ins Turnier und ich muss sagen, ich weiß nicht, wer von meinen zwei Kollegen diesen grenzgenialen Einfall hatte, die Aufnahme morgens um 9.30 Uhr zu machen. Aber als ich die Nachricht heute Nacht um 0.30 Uhr gelesen habe, jo, wir machen morgen um 9 Aufnahme, danach wird es bei mir schwierig. Ey, Leute, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch etwas zittrig. Ich habe den Abend gestern noch gut begossen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr so einen Kater habt und dann noch so ein bisschen Kreislaufschwierigkeiten habt, in dem Stadium bin ich gerade. Deshalb wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Glückwunsch zum Auftaktsieg.
Ja, ich glaube, ich nehme den Ball gleich auf. Ich würde danach nur ein bisschen mehr Redezeit geben, weil Noah wirklich unfassbar happy ist. Es hat mich gerade in der Vorbesprechung sehr gefreut, wie emotional unser lieber Noah Bryan ist, wenn die Nation mal wieder gut kickt. Aber weil ich kenne das Stadion, in dem du dich befindest. Aber Tatsache ist, ich bin nicht in Berlin, ich bin jetzt im schönen Nordschwarzwald, weil ich heute auf eine Hochzeit gehe. Deswegen freue ich mich sehr über die Uhrzeit. Muss aber sagen, ich habe gestern auch ein paar Bierchen getrunken. Mir wieder bewiesen, dass ich ein bisschen besser im Training bin. Aber ich muss sagen, 5-1 gegen Schottland, schon sehr, sehr nice. Ich habe mich extrem gefreut. Jedes Tor wirklich bejubelt. Es war einfach ein wieder geiler Start. Es hat extrem Bock gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt. Was sind denn deine Eindrücke davon, mein lieber Noah in Conne?
Aura, Digga, Aura einfach. Aura, kurz mal. Aura habe ich gestern gefühlt. Ich fühle sie heute noch. Aura. Das ist mein einziges Wort, was ich fühle. Aura. Ich habe gestern, glaube ich, die ganze Zeit Aura gesagt und heute sage ich es weiter. Ist geil. Ich hab hier auch direkt noch mein Trikot angelassen von heute Nacht. Ich werde das die nächsten 4 Wochen nicht ausziehen und auch nicht waschen. Es wird einfach anbleiben. Es wird zu meiner zweiten Haut werden. Mein schönes Vintage-Trikot.
Aber völlig zu Recht, Brian. Völlig zu Recht. Da muss man kurz sagen, zur Einordnung, bei der letzten Folge hat sich Brian noch darüber echauffiert, dass sein Trikot nicht angekommen ist. Leute, wir können für Beruhigung sorgen in ganz Deutschland. Das Trikot kam an. Rechtzeitig.
Es kam tatsächlich am Dienstagabend dann an. Also wirklich kurz nach der Aufrufung. Als hätte der Fußballgott meine Wünsche gehört. Nee, aber es war natürlich ein super geiles Spiel. Immer noch schwer zu fassen. War ich glaube, genau das, was man für einen Auftakt-Sieg braucht, Auftaktspiel braucht, vor allem jetzt nach dieser Phase. Jetzt ist endlich mal Pflichtspielsieg wieder angetan. Und ich glaube, seit 2016 gab es keinen so einen unspektakulären, aber vor allem so einen sicheren Sieg mehr. Wann gab es das letzte Mal? 3-0 gegen Slowakei im Achtelfinale, wo Boatengs 3-0 schiebt. So.
Und vor allem, also ich mach mich ehrlich, ich habe gerade eben nochmal schnell die Zusammenfassung angeschaut, dass ich mir ja wirklich an alles nochmal erinnern kann. Und muss sagen, der Kommentator hat dann auch gemeint, so, das war das erste Auftaktspiel seit 3 großen Turnieren, das mal wieder gewonnen wurde. Und das war so wichtig, Leute, ich war so nervös. Also hier, ich kann mal wieder Geschichten aus Berlin. Ich musste natürlich mal wieder 3,5 Stunden vor Anpfiff am Public Viewing sein, damit ich einen Platz bekomme. Dementsprechend saßen wir da 3,5 Stunden und haben gewartet, bis es losgeht. Und ich war so nervös. Also die letzte halbe Stunde, wo dann diese unfassbar schlechte Eröffnungsfeier war, wo wir gleich nochmal drüber reden müssen. Wo war eigentlich Herbert? Jeder hat Herbert vermisst. Da war ich schon echt nervös. Also ich habe die ganze Zeit so gezappelt und die ganze Zeit mir so in den Haaren, in dem Gesicht rumgespielt, weil ich gar nicht hin wusste, wohin mit meiner Nervosität. Deshalb, da war richtig viel Entladung.
Ich muss sagen, bei mir war es auch so, ich war auch extrem nervös vom Spiel. Bei mir wurde es ein bisschen abgenommen, weil die Söhne von meinen zwei Cousins, die sind richtig im Fußballfieber. Das war richtig nice. Bei den Vollausstattungen, Trikot, kurze Hose. Ich glaube, ich hab euch ein Bild geschickt. Also wirklich extrem, extrem cool. Hat auch Bock gemacht, weil die gesagt haben, alle, die für Deutschland sind, jetzt herkommen. Also so wirklich, wirklich nice. Aber ich war die ganze Zeit, also bis vor Anpfiff, war meine Antwort auf die Frage, welches Ergebnis heute Abend am Ende steht, war die ganze Zeit 3-1 oder 4-0, aber für Schottland. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit so Schiss, dass Deutschland Power macht, die ersten 10 Minuten richtig Gas gibt, aber dann wir uns irgendeine dumme Ecke fangen und dann das 1-0 und dann dieses, wie ich letztes Mal gesagt habe, dieses Schloss aus Karten, wie du mich korrigiert, das Kartenhaus, einfach in sich zusammenbricht, aber es ist gestern nicht passiert. Und unsere zwei Juwelen haben sich bewiesen, Toni Kroos hat das Mittelfeld dirigiert, sogar Emre Can schießt ein Tor, also gestern war wirklich ein Tag, an dem alles in Fußball Deutschland gepasst hat. Und ich muss sagen, ich teile auch deine Meinung, die Eröffnungsfeier war leider krank wack, also wirklich unfassbar schade. Ich hätte mir einen Apache gewünscht oder irgend sowas. Aber naja, also wirklich, wirklich nice. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber kurz quatschen.
Mein lieber Hannes, ich bremse dich mal kurz. Ich glaube, du hast sehr, sehr schlechte Internetverbindung. Ich hoffe, dass bei dir alles noch aufgezeichnet wird. Aber bei mir stehen, klingeln hier alle Alarmglocken schon rot-orange, dass bei dir im Nordschwarzwald scheinbar der Glasfaserausbau noch nicht ganz angekommen ist. Deshalb spiele ich mal einfach kurz den Ball, den bekannten Ball rüber zu Brian. Was war denn so dein Eindruck vom Spiel, gerade so die ersten Minuten, weil ich muss sagen, bei mir kam auch so ein bisschen wie bei Hannes Bammel auf, vor allem als ich gesehen habe, wie dunkelblau dann doch dieses eine Eck in der Allianz Arena war. Also da war schon richtig viel Schottland auch zu sehen und ich dachte mir schon so, boiuiui, man hat auch die Videos aus München gesehen, wie die mit ihren Dudelsäcken durch die Innenstadt marschieren. Ich hatte richtig Bammel, dass die da mal richtig Stimmung aufheizen.
Ich weiß irgendwie nicht, also ich muss sagen, jetzt die ich habe ja auch nur 1-0 getippt, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe jetzt nicht hier wunderweiß was getippt, aber irgendwie war ich mir jetzt ziemlich sicher, dass sie das Ding holen, weil ich meine, die sind so gut. Digga, das können die nicht, so ein Spiel kannst du nicht verlieren gegen so eine Mannschaft. Deshalb war ich da eigentlich ziemlich safe und die haben ja auch in der Minute 1 haben die das Spiel bestimmt. Es gab keine Sekunde in diesem Spiel, wo ich irgendwie Angst hatte, dass Deutschland das nicht gewinnt, muss ich einfach mal sagen jetzt. Also absolut. Da waren wir zu der Chance direkt und hätte er vielleicht auch gleich machen können, dann wäre es vielleicht noch krasser gewesen, aber das war ja dann, wann das erste Tor in der 10. Minute und dann, na, die haben da einfach, man muss mal sagen, mal an die Wand gespielt und das hat extrem Bock gemacht und ich hatte da keine große Sorge, vor allem, also ich hatte dann eine Sorge, als Manuel Neuer mal den Ball in die Nähe bekommen hat, da hatte ich gewissen Bammel, muss ich sagen, aber sonst haben mich alle Spieler eigentlich überzeugt und auch Neuer, ich glaube, es tut ihm gut, dass er zu Null gespielt hat, mehr oder weniger, keinen Fehler gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall phänomenal, war aber auch einfach, man muss einfach auch sagen, fußballerisch schön anzuschauen. Das waren schöne Tore, das waren ausnahmslos schöne Tore. Auch, ich meine, das, klar, das Elfmeter-Tor, aber das war auch schön rausgespielt. Ich meine, das war noch natürlich eine kleine Kriegserklärung der Schotten gegen Ilkay Gündogan. Ich weiß auch nicht, was das sollte, aber ja, war geil. War geil. Ich freue mich auf mehr. Ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt gegen Ungarn ist, weil Ungarn ist wirklich, glaube ich, ein deutlich besserer Gegner. Das ist, die Schotten waren dann doch, glaube ich, auch so ein bisschen, man hat die auch ein bisschen überschätzt, muss man einfach mal sagen. Ja. Man dann denkt dann immer so Schottland und die Fans und bla 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 und denkt irgendwie vielleicht an Nordirland bei der EM 2016, aber die waren wirklich, also sorry, das ist ja auch okay, war ein sehr schwacher Auftritt von ihnen und außer Andrew Robertson und Scott McTominay sind da jetzt auch keine Spieler, die wirklich den jetzigen deutschen Kader irgendwie auf das Wasser reichen können.
Ja, ich denke, es war nicht nur die Tatsache, dass die Schotten, beziehungsweise dass der Rest der Fußballwelt die Schotten irgendwie besser eingeschätzt hatte, ich denke, die Schotten hatten auch Deutschland schwächer eingeschätzt, also ich gehe stark davon aus, dass sie überrascht waren, wie furios die deutsche Nationalelf das gestartet hat. Aber zu den Fans zurückkommt, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das Interview von Philipp Lahm vor dem Spiel. Also Walle, wenn du 4 Stunden vorher dir schon einen Platz gesaved hast, hast du vielleicht das Interview gehört von ihm, wo er gefragt wurde, ob er nervös ist und hat gesagt, seine Aufgabe als Turnierdirektor hat er jetzt soweit erledigt, im Sinne, dass jetzt alles steht. Es ist jetzt bei den Fans oder der Ball ist jetzt auf der Seite der Fans, dass die für geile Stimmung sorgen. Und mich freut es echt sehr, dass die Schotten diesen Ball aufgenommen haben und für so eine nice Stimmung gesorgt haben. Ich habe auch schon gehört, dass die Kroaten die größte Flagge mitnehmen, irgendwie 113 Meter lang. Also ich denke, es organisatorisch, wenn organisatorisch alles klappt, haben wir wirklich eine Europameisterschaft vor uns, die unfassbar geil sein wird. Das Wetter muss noch ein bisschen besser werden, aber fußballerisch haben unsere Jungs, wie alle gesagt haben, bis zum Bundeskanzler und der Bundespräsident, haben schon mal den ersten wichtigen, wichtigen Schritt getan.
Muss man auch sagen, ich ziehe auch wirklich den Hut vor Ilkay Gündogan, den ich ja wirklich auch echt viel kritisiert habe hier schon im Podcast, wo ich mir nicht sicher war, ob er wirklich den Platz in der Startaufstellung verdient hat. Bei dem einen Tor, ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, welches Tor es war, aber da hat er das einmal grenzgenial erfüllt, genau das gemacht, was man von einem Zehner erwartet. Er hat einen Steckpass von Groß bekommen und hat sich dann in einer Bewegung aufgedreht und sofort vertikal in die Schnittstelle rein zu Havertz, der dann auflegt auf Musiala. Das war einfach geil gemacht, muss ich wirklich mal sagen. Gündogan hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen und Brian hat schon gesagt, das war wirklich eine Kriegserklärung von Schottland da bei dem Elfmeter. Da muss man wirklich von Glück sprechen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
Digga. Also wirklich, der würde ich nicht, Stadionverbot, ey. Stadionverbot in Deutschland. Halten Sie Abstand, Alter. Was, also wirklich, so kannst du doch nicht reingehen. Also wirklich, da muss man einfach mal kritisieren.
Aber weil ich find's super gut, dass du gerade das ansprichst von Gündogan, weil ich sagen wollte, dass der einzige Schattenpunkt meiner Meinung nach bei dem deutschen Spiel 90 Minuten lang Ilkay Gündogan war. Er hatte eine sehr starke Aktion beim 2-0. Das verstehe ich auch. Und dieser Pass durch die Mitte der Abwehr auf Havertz war stark. Aber meiner Meinung nach war er wieder der schwächste deutsche Akteur auf dem Platz.
Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Und zum Glück habe ich auch nicht das Ganze gehört, weil es einfach Quatsch ist, weil er sicherlich der beste Spieler im deutschen Spiel war. Und man muss einfach mal sagen, Aura hat der Junge. Schreibt noch einen geilen Brief an die Fans. Bild, erste Seite. Ilkay, meine Message an die deutschen Fans. Und dann legt er eine 10 von 10 Performance hin. Das muss auch erstmal die Eier. Eier braucht man da. Wirklich, da braucht man mal die Eier. Ilkay Gündogan, I like Genghis Khan, du bist der Ehrenmann.
Jetzt zu sagen, er war der Spieler des Spiels, so weit würde ich nicht gehen, aber er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat endlich mal das gezeigt, was ihn ja bei Barcelona und bei Manchester City so lange ausgezeichnet hat. Endlich hat er mal das gezeigt, warum jeder große Trainer, der ihn trainiert hat, seine Spielweise liebt. Und das muss ich schon sagen, hat mich wirklich überzeugt. Und ich habe mich ein bisschen verliebt in diese Mannschaft, auch mit den Einwechslungen da. Erstmal Rob Andrich, geile Aktion, weißt du, dass wir halt auch so einen Macher, so einen Malocher auf dem Feld haben, der halt auch einfach mal einen umhaut. Weißt du, der halt wirklich, der zieht mal die Grätsche und kriegt dann halt die gelbe Karte und dann wechseln wir halt in der Halbzeit und da kommt ein Pascal Groß rein, auch ein geiler Spieler, denke ich mir, ja, mega nice. Dann kommt ein Müller und ein Füllkrug rein. Leute, was ist das eigentlich? Wir bringen Füllkrug und Müller von der Bank. Müller, keine laufende Fußballlegende, und Füllkrug hat ein Champions-League-Finale gespielt und haut dann dieses Ding auch noch in den Giebel wie sonst was. Also ist doch geil. Und da kommt auch noch Leroy Sané, und da muss ich sagen, das ist mein Schattenpunkt. Leroy Sané, völlig zu Recht auf der Bank, Ergänzungsspieler, dieses Turnier, mehr darüber hinaus aber auch nicht.
Also ich hoffe, dass ihr jetzt meinen kompletten Take mitkriegt. Bei mir sind alle Internetbalken voll. Also sowohl auf dem Handy, wo wir die Videoübertragung machen, als auch hier auf dem Laptop. Ich habe 5 von 5, deswegen hoffe ich mal, dass es klappt. Macht mal Daumen hoch oder Daumen runter.
Wir probieren es mal.
Ich finde es cool, mein Bruder kam gerade rein und hat auch den Kopf geschüttelt. Also anscheinend haben wir zwei verschiedene Gündogan-Spiele verfolgt, weil ich fand ihn wirklich sehr schwach. Viele haarsträubende Ballverluste und etwas ideenlos im Spielaufbau. Ich finde, Toni Kroos nimmt ihm diese Aufgabe des Aufbaus ab und Gündogan, ja, schwebt so ein bisschen rum. Bei Sané denke ich halt einfach, er hat viel versucht, weil er sich vielleicht positionieren will oder anbieten möchte für die Startelf, aber leider hat es nicht ganz geklappt. Ich muss sagen, bei Andrich gehe ich auch nicht ganz so mit. Ich fand es dumm, sich in der ersten Halbzeit des Eröffnungsspiels eine gelbe Karte abzuholen, wobei seine Fouls wirklich komplett unnötig waren. Klar ist es geil, dass wir so einen Malocher haben, einen Typ, der wirklich mal draufhaut, weil wir in den letzten Jahren immer wieder kritisiert haben, dass die Deutschen so Dieven sind auf dem Feld, aber das war mir ein bisschen zu übereifrig.
Ja, lässt sich jetzt drüber streiten, mit Sicherheit, klar, fußballtaktisch jetzt nicht eine große Meisterleistung, aber ich glaube, das ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, an die Mannschaft auch ein Zeichen zu setzen, weil wenn ich mir die anderen Positionen gerade alles vor der Viererkette anschaue, dann ist da keiner jetzt einer von denen, der mal auch ein richtig hartes Foul zieht. So, deshalb finde ich das vielleicht mal gar nicht so schlecht als Zeichen, und wie gesagt, wir haben ja auch gute Ergänzungsspieler mit Pascal Groß und anscheinend seit gestern auch Emre Abi. Der kann jetzt auf einmal, der hat anscheinend auch das Fußballspielen für sich entdeckt. Deshalb muss man sagen, einfach geile Nummer, geile Mannschaft. Es hat einfach Spaß gemacht, muss man sagen. Es hat auch alles drum und dran Spaß gemacht, abgesehen von der Eröffnungsfeier und abgesehen von einem Fakt, und den habe ich hier mitgebracht für euch. Das hat mich wirklich, wirklich gestört während des ganzen Spiels. Überall war permanent Qatar Airways Werbung zu sehen, also ununterbrochen. Wirklich auch eine Sekunde nach Abpfiff direkt hier Qatar Airways, Visit Qatar und keine Ahnung was. Deshalb jetzt mal die Frage an euch. Wir haben 13, es gibt 13 UEFA-Sponsoren für diese Europameisterschaft. Ratet mal, wie viele davon kommen aus Europa?
Das ist super interessant, dass du es ansprichst. Ich hätte nicht über Qatar Airways gesprochen.
Nee, sprich weiter. Ich weiß, wo du noch hin willst, aber jetzt beantworte die Frage.
So, ja, ich vermute, es gibt wahrscheinlich ein oder zwei. Es gibt weniger auf jeden Fall. Mir ist nämlich
auch. Ich hätte auch zwei gesagt.
Nee, es ist.
Also VW? Und die zweite?
Nee, VW ist, VW ist DFB-Sponsor, nicht UEFA-Sponsor.
Es gibt keinen deutschen Autobauer als Sponsor.
Genau. Das, also, nur kurz zur Auflösung. Es sind auf jeden Fall 6 Sponsoren außerhalb Europas von den 13. 7 kommen aus Europa. Und das Brutale ist, 5 von diesen außerhalb Europas haben ihren Hauptsitz in China. 5. 2 davon sind Autobauer. Das ist so krass. Das ist so brutal. Und das Spannende ist, ich hatte vorgestern noch für meine Masterarbeit, ihr wisst ja, Masterarbeit mache ich gerade mit Interviews und allem drum und dran, hatte ich noch ein Gespräch mit einem Sportpolitiker im Bundestag. Und der hat auch gesagt, wir müssen, das ist seine größte Sorge, wir müssen dem entgegenwirken, dass wir den europäischen Fußballmarkt, auch mit Hinblick auf Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle und so, wir dürfen den europäischen Fußballmarkt nicht permanent immer weiter öffnen in Richtung von Investoren aus der Region. Und vor allem, wenn ich mal überlege, wie kritisch wir zurzeit politisch China sehen, mit ihrer schwierigen Positionierung im Russland-Ukraine-Konflikt. Und dann lassen wir aber sowas zu, dass ein europäisches Fußballturnier von 5 chinesischen Unternehmen finanziert wird.
Es ist super spannend, dass du sagst, weil Qatar Airways nehme ich mittlerweile hin. Ne? Nimmt man hin, dass es Sponsor ist. Deshalb war ich jetzt auch nicht groß überrascht, aber ich habe BYD-Werbung gesehen und das ist ja praktisch der chinesische Autobauer, der die billigen Elektroautos baut, die jetzt nach Europa verschifft werden und die im Prinzip allen deutschen Autobauern den Rang ablaufen. Und jetzt haben sie ja Strafzölle drauf belegt und das ist schon auch sehr, sehr interessant, dass im Prinzip die Revolution, die grüne Autorevolution, wenn man so meinen Wagen aus China kommen wird und praktisch wir früher mit unseren teuren, gut fabrizierten Werkzeugen zum Beispiel China überschwemmt haben. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt kommen die mit ihren gut fabrizierten Autos rüber. Und das ist wirklich interessant und das zeigt sich jetzt auch eben in dieser Fußballwerbung. Und ich glaube, die meisten werden BYD gar nicht kennen. Aber in 10 Jahren, sage ich dir, wird jeder BYD kennen.
Ich denke, bevor wir hier eine geopolitische Diskussion auslösen, müssen wir auch bedenken, dass die UEFA ein gewinnmaximierendes Unternehmen ist und sie halt wahrscheinlich die Angebote angenommen haben, die das meiste Kapital rübergeschifft haben. Und wenn die Chinesen halt nun mal die Nase vorne hatten, ist es fair. Natürlich ist es scheiße. Und ich bin durchgedreht, als BYD, dieser Beyond Your Dream chinesische Autobauer, VW gekickt hat aus dem Rennen. Aber ist halt nun leider so. Mich hat's auch. Ich muss sagen, als ich Qatar Airways gesehen habe, als Sponsor musste ich an dich denken, Walle. Ich dachte mir, das kommt safe im Podcast auf und jetzt ist es soweit gekommen.
Ja, aber wer es mich auch wirklich anpisst. Also ich verstehe, Brian, dass du das mittlerweile so ein bisschen hinnimmst, aber es pisst mich echt an, weil gerade die europäischen Fußballverbände sich ja schon sehr, ich ja auch in meiner Person, wir haben uns ja schon sehr, sehr rechthaberisch hingestellt während der WM in Katar und haben gesagt, das geht so nicht, da sind viele Dinge, die falsch laufen, die darf man so nicht unterstützen mit so einem Turnier und dann haben wir unser eigenes Turnier und lassen uns das von Qatar Airways finanzieren. Das geht mir, das erste Nummer, mit mir auf den Sack geht. Zweite Nummer ist, natürlich ist die UEFA ein wirtschaftliches Unternehmen, das ökonomische Entscheidungen treffen muss. Andererseits muss man immer noch sagen, es gibt Punkte, die man mittlerweile abwägen muss. Und es ist nun mal gerade so, dass sich die geopolitischen Machtverhältnisse, die geopolitischen Strukturen etwas verschieben und da halt auch etwas, sagen wir mal, schwierigere Vorgehen, politische Vorgehen dabei sind. Und wenn du dann einen Staat hast, der das unterstützt und 5 Unternehmen aus diesem Staat hast, dann musst du dich echt auch als UEFA fragen, wie viel kann ich hinnehmen und wie viel Plattform biete ich denen hier in Europa?
Ja, ich finde, das ist, hast du natürlich recht, vielleicht aber auch ein bisschen naiv. Wie sieht es ja beim Nike-Deal und alle, dass die im Prinzip spielt es nicht eine Rolle, woher das Unternehmen kommt, das spielt tatsächlich.
Das ist auch aber was anderes. Das ist ja wohl was anderes.
Ja, aber China ist jetzt nicht der Urheber des Kriegs. So. Also man muss schon auch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht China immer da in die. Also ich meine, ohne China wird es nicht gehen. Es ist auch im Prinzip, muss auch Partner des Westens auch bleiben. Alter, wo sind wir eigentlich angekommen? Ich wollte gerade sagen,
es wird Kritik geben zu dieser Folge.
Digga, also I like Genghis Khan, was ist das hier?
Also eigentlich wäre ja die Folge so richtig voller Freude, so boah, 5-1, geile Truppe, geile Tore, geile Mannschaft. Und wir sind jetzt wieder in diese geopolitische Diskussion, diese Moralspirale geraten. Aber ich finde es auch wichtig, dass du es anquatschst, Walle.
Ja, ich sage jetzt auch nichts mehr dazu.
Ich wollte gerade sagen, Ruhe, ich sag. Lass uns die Kurve nochmal kriegen und zurück auf die 22 Spieler, weil eine Sache, die ich bei den Schotten richtig geil finde, kennt ihr den Schotten-EM-Song? Wisst ihr, welchen ich meine? Auf TikTok.
Will Gregson fein.
Nee, genau. Das ist No Scotland, no party. We don't have Messi, but we got McKinney and McKinney. Fand ich so nice.
Stark. Ja, sowas fehlt Deutschland brutal. Also Nagelsmann hat ja auch vor dem Spiel wieder angekündigt, so, also ein bisschen an die Fans appelliert, dass sie laut sein sollen im Stadion etc. Und da dachte ich mir auch so, sowas fehlt Deutschland echt so ein bisschen. Oh. So, ja, wir haben hier unsere Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Das wurde auch gestern beim Public Viewing diverse Mal angestimmt.
Also Pyrotechnik, aber, und das ist unser Song. Das merke ich schon. Das ist die Ersatznationalhymne so ein bisschen.
Da ist
das
es merkt
man schon, finde ich. Ja, es ist es. Es ist es. Es wird auch nochmal krasser werden, glaube ich, nochmal. Ich glaube, dass Deutschland einfach, es fällt vielen schwer, es fällt auch mir schwer, Deutschland zu besingen.
Ja, mir auch total.
Es fühlt sich immer falsch an, vor allem auch, weil eben, du hast es ja auch mal, wir haben ja letzte Woche auch ein bisschen drüber gesprochen, diese Vereinsnähe ja einfach so groß ist in Deutschland. Also es gibt einfach diese Nationsunterstützung, gibt es nicht so wie in anderen Ländern. Und deshalb fällt es auch, glaube ich, schwer, jetzt Großdeutschland, Deutschland zu rufen. Aber dieses Pyrotechnik wirkt eben ein bisschen so als Ersatznationalhymne, weil es eben halt auch so politisch, ja, irgendwie einfach random, aber man weiß eben, man besingt eben das Fußballgut.
Apropos singen, kurze Umfrage hier innerhalb von VBH. Wie habt ihr euch so während der Nationalhymne verhalten?
Ganz normal, wir saßen alle vorm Fernseher und haben uns das angeschaut. Also wir sind nicht aufgestanden und Hand auch nicht aufs Herz. Also wir saßen einfach und haben uns das angeschaut.
Ich sag ganz ehrlich, da singe ich mit, aber ich stehe nicht auf. Ich singe leise mit. Aber ich finde auch das Lied wirklich sehr schön. Wenn man die Geschichte kennt und wie es entstanden ist, ist es ein sehr, sehr bedeutendes Lied.
Und das ist nämlich das, weil bei diesem Public Viewing waren ja schon ein paar hundert Leute und es sind dann, also unsere Reihe und alles, was so um uns rum war, sind schon aufgestanden und haben mitgesungen. Also wir haben jetzt nicht die Hand aufs Herz gelegt, aber wir haben aufgestanden und mitgesungen. Und es war eigentlich richtig schade, weil ich mir dann schon so denke, in jedem anderen Land ist es so ein Gänsehautmoment, wenn dann die ganze Crowd dieses Lied singt und krölt und mitgeht. Und bei uns ist das immer noch so ein verhaltenes Stock im Arsch. Sing jetzt nicht mit, ich weiß ja nicht. Es könnte ja völkisch interpretiert werden. Ich mir denke, Leute, nee, Alter. Und das finde ich immer noch so ein bisschen schade. Und ich weiß gar nicht, wie das 2006 war. Also ich wäre einfach noch zu jung. Ich weiß nicht, wie das damals war in den Menschenmassen. Aber ich würde mir schon ein bisschen wünschen, dass auch das wieder so ein bisschen rüberkommt.
Ich denke, wenn ich in dem Moment gewesen wäre, also auf einer Fanmeile, wo mehrere hundert Menschen das Lied mit anstimmen, hätte ich schon lauthals losgegrölt und vielleicht durchaus Hand aufs Herz, weil das kenne ich von der ecuadorianischen Hymne. Wenn die ecuadorianische Hymne gesungen wird, dann halten wirklich alle an und grölen mit. Aber gestern wäre es random gewesen, weißt du, wie gesagt, meine ganze Family da, alle saßen und haben gesagt, so, ah, jetzt geht's los. Und ich stehe auf und denke mir, ab geht's.
Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil es gibt ja auch Gründe, warum das so ist. Ich finde einfach, der wesentliche Punkt für mich ist, dass dieser Moment ein gewisses Innekehren vor dem Spiel ist. Und das kann jeder machen, wie er für mich ist. Aber für mich bedeutet das, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, jetzt schaltet mein Kopf aufs Spiel. Und ich freue mich eben, ich mag dieses Lied einfach auch so. Also es ist einfach irgendwie so ein bisschen episch, kann man sagen. Und ist egal, was man vom Text hält natürlich. Und deswegen, das ist für mich so ein Moment, einfach ein Momentum. Und das kann ja jeder anders machen.
Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das im Laufe des Turniers entwickelt. Vielleicht auch Richtung K.O.-Runde. Je weiter man kommt, könnte sich das ja auch verändern.
Ich habe erst vor kurzem, vor einer Woche oder so, gecheckt, dass dieses danach lasst uns alle streben, dass dieses danach nicht eine Zeitangabe ist, sondern die Tatsache, dass wir nach dem greifen sollen, also dass wir das erreichen sollen. Vor einer Woche habe ich das gecheckt. Ich weiß nicht, wo ich die deutsche Nationalhymne gehört habe und da dachte ich mir, ach so, wir sollen nach Einigkeit und Recht und Freiheit streben. Ah!
Stark, Hannes. Das ist die berühmte Sprachbarriere, die dir auch immer noch erhellende Momente beschert.
Boah, ich hatte gestern in der Arbeit in einem Call, wollte ich einen Spruch bringen und ich habe 30 Sekunden diesen Spruch umschrieben, weil ich es nicht konnte. Das war wieder so peinlich. Irgendwas mit der Brechstange durchbringen oder mit der Eisstange. Wie sagt man das?
Mit der Brechstange.
Mit der Brechstange. Ich bin nicht draufgekommen. Ich so, du bringst es das mit der Eiswaffe. Klotzen, so mit dem Metallstange.
Oh, ich finde, das könnten wir eigentlich mal Hannes zum nächsten Geburtstag schenken, so ein Wörterbuch mit allen deutschen Sprüchen, die man so drauf haben sollte, mit so Allmann-Sprüchen. Das wäre ganz gut.
Ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, muss man sagen. Aber ich fand auch, also trotzdem die Stimmung auch bei uns im Public Viewing ist einfach, war gut und es hat Bock gemacht und jeder war irgendwie happy und man kann ja auch einfach sich freuen für die Jungs und die haben Bock und sind so, ist ja auch irgendwie, es gibt sehr viel auch wieder mehr, man hat auch das Gefühl, jetzt mit der guten Leistung hat man auch mehr Identifikationspersonen und das ist sehr schön. Auch Emre Abi, komm, es ist auch wirklich Emre Abi, einfach der Mann des Spiels, kommt rein. Ich fand auch so geil, er hat sich selber gar nicht so richtig gefreut, weil es so surreal, glaube ich, war für ihn. Der Nationalspieler des Jahres.
Ich muss auch sagen, da war ich wieder vom Erfolg verwöhnt, aber das fünfte Tor habe ich dann sehr kontrolliert gefeiert. Also bei den ersten zwei aufgestanden, meine Freundin geküsst und beim fünften dachte ich mir, ah krass, geil, 5-1. Also es war wieder so ein bisschen
Whack. Ich bin auch bei den ersten Toren aufgestanden, hab meine Freundin geküsst, aber
hey, gestern war es ja mit Benny unterwegs. An der Stelle liebe Grüße.
Nee, also ich weiß, was du meinst, beim fünften, aber ich habe wirklich gelacht. Ich mir dachte, Emre Can, diese Vollpfeife, die wir danach nominieren, der eigentlich nicht mal weiß, wer hier links und rechts, wer Schuh links und rechts ist, der haut dieses Ding da rein, dachte ich mir, ja wunderbar, wenn selbst der jetzt trifft, dann ist ja der Ton gesetzt fürs Turnier. Leute, abschließende Frage, bevor ich mich wieder ins Bett legen darf und meinen Kater frönen. Was ist denn, welchen Ton haben wir denn jetzt gesetzt fürs Turnier? Ist das jetzt da... Sollte man jetzt aufpassen, dass man das Spiel nicht übereuphorisiert? Oder stehen jetzt uns alle Grenzen offen?
Ich bin ein bisschen konservativ. Ich sage, Kirche im Dorf lassen. Die Schotten waren schon sehr schlecht. Deutschland war teilweise sehr stark. Aber mal schauen, was andere ekelhaftere Gegner für uns bereitet haben. Deswegen, mein Ziel bleibt nach wie vor so ein bisschen Halbfinale. Ich spreche nicht jetzt wie alle von Europameistertitel, deswegen, ich bin noch ganz zurückhaltend. Uli Hoeneß würde sagen, man feiert mit angezogener Handbremse.
Ja, da muss ich dem zustimmen. Ich glaube, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, jetzt hier übereuphorisiert reinzugehen, aber ich glaube, es war jetzt wichtig, dass so ein bisschen die Stimmung da ist und das haben ja wir haben es alle gesagt, man muss gut spielen und dann ist auch die Stimmung da und ich glaube, so insgesamt freut man sich jetzt einfach und egal jetzt, wie gut oder schlecht die Schotten waren, es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben auch, die hatten Bock, das fand ich irgendwie sehr, 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 sehr beeindruckend, dass da immer Lust war zu spielen, dass da Lust war, die Lösung zu suchen. Das war, ja, da war ein gewisses, ich möchte es nicht übertreiben, ein kleines Feuer zu spüren. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele. Ich meine, Ungarn ist wirklich sehr stark, ist so ein kleines Dark Horse auch bei mir. Deswegen wird auf jeden Fall die nächsten zwei Spiele werden definitiv Prüfung werden. Ich meine, wir sind noch nicht safe durch. Sag ich jetzt einfach mal so. Wir sind noch nicht safe durch.
Ich schließe mich euch beiden vollkommen an. Es war, glaube ich, geil, dass wir mal wieder so ein Zeichen setzen konnten, wie es Brian ja zu Beginn der Folge auch schon gesagt hat. Einfach mal wieder nicht mit so einem gammeligen 1-0, sondern mit so einem 5-1, auch mit so einem Statement mal wieder ins Turnier reingehen. Ich glaube, das tat uns sehr gut. Und jetzt kommt ja das Schöne an so einem Turnier. In fucking 5 Stunden kann man das nächste Spiel schon schauen und 3 Stunden später kann man noch ein Spiel schauen und 3 Stunden später kann man noch ein Spiel schauen. Und da freue ich mich riesig drauf, weil ich werde heute hier, wenn es sobald aufhört zu regnen, mich auf die Fanmeile begeben planmäßig und heute Abend um 18 Uhr Spanien gegen Kroatien schauen, weil das ein Spiel in Berlin ist und gestern waren sehr, sehr viele Spanier und Kroaten hier in Berlin in der Stadt unterwegs und deshalb... Ich bin in EM-Stimmung, auch unabhängig von Deutschland. Ich bin in Turnierstimmung, ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, bevor wir alle Hörerinnen in den Kater-Samstag entlassen, in den verregneten Kater-Samstag entlassen, dürft ihr mir noch eure Spieler des Spiels nennen. Wer hat euch dann am besten gefallen von der deutschen Truppe, Brian? Wer ist dir ins Auge gestochen?
Oh, tatsächlich schwierige Frage. Ich gehe natürlich mit MM7 Maximilian Mittelstädt, weil ich muss sagen, mittlerweile schaue ich ihn ganz genau an. Maximilian, danke.
ich muss sagen, bei mir ist es, dadurch, dass er ins Spiel gekommen ist und gleich eingeschlagen wie eine Bombe, humorlos wie gegen Spanien 2022, wieder ein Strahl von sich abgeliefert. Bei mir ist es Niklas Füllkrug, ein Spieler, der wirklich, wenn er reinkommt, Akzente setzt. Ein Spätzünder, der jetzt bei der Champions League getroffen hat, Weltmeisterschaft getroffen hat und jetzt auch ein Europameisterschaft-Tor mehr hat als Thomas Müller. Also mein Spieler des Spiels, einfach nur wegen seinem Impact, Niklas Füllkrug.
Ja, Hannes, jetzt hast du mir meinen Spieler des Spiels weggenommen. Wollte ich auch nehmen, aber dann, ich habe einen zweiten in der Pipe. Schreibt's in den Kalender. Obacht, Freunde. Mein Spieler des Spiels, Joshua Kimmich. Ich fand extrem unaufgeregtes Spiel gemacht, extrem solide, überragende Vorarbeit beim 1-0. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, je mehr Kimmich beim DFB ist, in diesem Mannschaftsgefüge seine Rolle findet und auch was so Hierarchie angeht, desto eher gefällt er mir und desto besser passt er auch in die Mannschaft rein und deshalb Kimmich, mein Spieler
der Woche. Wenn man von einem Fußballwunder sprechen kann, dann ist es, dass Walle Soldner lobende Worte findet für Joshua Kimmich.
Deshalb habe ich ja gesagt, schreibt es in den Kalender rein. Jungs, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, ihr werdet heute auch ein bisschen Fußball schauen können, die Gelegenheit haben zumindest. Ansonsten geht's weiter am Mittwoch, richtig? Am Mittwoch steht das nächste Spiel an.
Korrekt.
Dann gegen die Ungarn. Wir werden auf jeden Fall wie heute auch das Spiel danach für euch wieder einordnen. Dann hoffentlich bitte nicht zu einer gottlosen Uhrzeit. Ich hoffe, dass das machen wir dann nächstes Mal bitte humaner. Ne? Ansonsten sage ich Chapeau, merci bien, vielen Dank euch, viel Spaß beim Turnier, viel Spaß noch am Wochenende und einen schönen Abend noch, einen schönen Tag noch, ne?
Ciao Jungs, macht's gut,
passt auf. Pyrotechnik
ist doch kein Verbrechen. Ist doch kein Verbrechen, wir werden dafür kämpfen.
Und lassen Emotionen freien
Lauf. Und jetzt kommt der Remix, viel Spaß damit.
Danke. Tschüss, ciao.
Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen. Wir werden dafür kämpfen. Und lassen Emotionen freien Lauf. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen. Und lassen Emotionen freien Lauf.